Ich muss ganz klar sagen, wenn bei uns am Mittelrhein oder generell in Steillagen, ob sie im Rheingau sind, an der Mosel sind oder wo auch immer, wenn eine Fläche aufgelassen wird oder nicht mehr bewirtschaftet wird, dann ist sie weg. Die kommt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr wieder, die wird nicht mehr neu bepflanzt und ja, bei uns ist Wein oder nichts.
Kork und Schaube, der RZ-Wein-Podcast. Mit Christine Bäder und René Hart.
Herzlich willkommen, hier ist Kork und Schraube, der Weinpodcast der Rheinzeitung mit der wunderbaren Christine Bäder.
Und dem liebenswerten René Hart am Mikrofon.
Oh, das hast du jetzt schön gesagt.
Gell?
Heute sind wir in einem kleinen und feinen Anbaugebiet, wir sind am Mittelrhein und wollen da mal so ein bisschen beleuchten, wie es da so zugeht.
Mittelrhein, das deutsche Romantiktal quasi, ja, rechts und links vom Rhein, pittoreske Dörfchen, ganz viele Burgen, wie so an der Perlenkette, einfach immer wieder in Genuss dahin zu fahren.
Ja, du sagst es, 110 Kilometer lang erstreckt sich das Anbaugebiet von Bingen bis Bonn. Interessant, dass es geografisch in zwei Bundesländern liegt. Großteil liegt natürlich in Rheinland-Pfalz, auf der rechten Rheinseite zwischen Lorschhausen und Rüdesheim, liegt es aber in Hessen und zählt da zum Weinanbaugebiet Rheingau.
Spannend ist auch, dass die Reben auch unterschiedlich angeordnet sind. Von Bingen bis Koblenz überwiegend die linke Seite. Und am unteren Mittelrhein von Koblenz bis zum Siebengebirge ist es dann eher die rechte Seite, die mit Weinbergen bepflanzt ist.
Ja. Und klein und fein will man sagen, denn im Ranking der 13 deutschen Weinanbaugebiete liegt es mit 406 Hektar, das war der Stand 23, meistens am Ende der Tabelle und wechselt aber auch öfter mal die Platzierung mit den anderen beiden kleinen Anbaugebieten der Bergstraße und Sachsen. Und da geht es manchmal ja wirklich nur um ein paar Hektar, wie das Ranking dann oder wie man auf die Platzierung kommt.
Ja, gerade die 67 Kilometer am Mittelrhein, die waren ja im 19. Jahrhundert sehr, sehr gefragt. Mhm. Da war ja ein richtiger Hype. Rheinromantik war in aller Munde, die Felsenburgen, Mythen, Geschichten, das zog Heerscharen an Schriftstellern, Malern und Reisenden aus aller Welt an.
Ja, tatsächlich. Und wenn man heute unterwegs ist, da trifft man immer noch Holländer, Briten, vor allen Dingen Amerikaner, Asiaten, die dort am Rhein unterwegs sind. Und die Geschichte der Lorelei zum Beispiel scheint ihre Anziehungskraft nach Jahrhunderten immer noch nicht verloren zu haben.
Stichwort Lorelei ist richtig gut, denn das Weingut, das heute zu Gast ist, liegt quasi direkt neben der Lorelei, Christian Muder. Kommt aus Dörscheid und ist der Weinmacher im Weingut Fetz.
Genau. Hallo Christian, schön,
hallo,
dass
Christian.
Du da bist.
Ja, hallihallo. Freue mich heute, da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ja, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal vor, dass man sagt, wer bist du, was machst du, was hast du vielleicht schon in deiner Ausbildung gemacht? Und ja, das wäre ganz nett.
Genau, also mein Name ist Christian Muders. Ich bin gebürtig aus Dörscheid, eben direkt unmittelbar an der Lorelei. Wir blicken von Dörscheid bis zur Lorelei rüber. Bin gelernter Winzer, habe ganz klassisch meine Ausbildung mit 16 begonnen, nach der mittleren Reife beim Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel. War anschließend auf Fortbildung als Techniker in Veits-Hirschheim bei Würzburg. Und ja, während dieser Zeit macht man natürlich viele Ausflüge, besucht sehr viele Weingüter. Unter anderem das Weingut Van Volksem von Roman Niewodniczanski in Wildingen an der Saar.
Okay.
Und ja, das war äußerst beeindruckend. Das war damals 2013, glaube ich. Ja, 13. Ja, woraufhin ich mich nach der Technikerschule dort eben beworben habe. Und ja, dann vier sehr intensive Jahre über die Bauzeit des neuen Weinguts dort.
Du hast es erlebt.
Genau,
okay.
Genau.
Das
ist ja cool.
Als Kellermeister dort gearbeitet, zusammen mit dem Dominik Völk, der damals Betriebsleiter da war. Und ja, eine sehr, sehr spannende, sehr prägende Zeit, sehr intensive Zeit auch vor allen Dingen. Ich glaube, so ein Neubau von einem Weingut ist in dem Ausmaß auf jeden Fall once in a lifetime.
Ja, einzigartig, oder?
Das war also sehr, sehr lehrreich. Ja, das kann keine Schule oder kein Studium einem bieten. Genau, und dann bin ich 2018 quasi wieder zurück in die Heimat, nach Dörscheid. Hab nebenbei erstmal im Weingut Fetz, das ist meiner Nachbarschaft, vom Elternhaus gewesen, wieder angefangen zu arbeiten oder angefangen zu arbeiten. Habe da quasi mit dem Jahrgang 2018 den Weinausbau angenommen oder übernommen und habe hauptberuflich bei Jochen Ratzenberger in Bacharachsteg gearbeitet.
Ja, es sind ja Top-Betriebe, Van Volksum, Ratzenberger, Allendorf. Du hast ein bisschen Neigung zum VDP, oder?
Kann das sein? Das war eigentlich nur mehr Zufall, glaube ich. Also ich habe heute mit allen drei Betrieben immer noch ein hervorragendes Verhältnis.
Ja, es sind ja Top-Betriebe. Ja, so, so. Verband der Prädikatsweingüter für jemand, der VDP nicht so. Was ich im Vorgespräch total spannend fand, dass du gesagt hast, du wusstest als Schulkind schon, wie dein Berufsweg ist, oder?
Genau. Also,
das ist ja,
gut, dazu muss man jetzt vielleicht nochmal kurz sagen, was jetzt nicht so klar wurde, dass er von zu Hause gar nicht, oder dass du von zu Hause gar nicht aus dem Weingut kommst.
Genau, also ich bin Quereinsteiger, würde man klassisch sagen. Ne? Ich habe einfach nur quer zum Weingut gewohnt, also gegenüber gewohnt.
Genau. Also klassischer Quereinsteiger.
Genau, ne? ja, und es hat mir einfach immer schon extrem Spaß gemacht und es war dermaßen interessant für mich, dem Heinz-Uwe Fetz über die Schulter zu gucken, was er im Weinbau und in der Brennerei eben macht. Und da war das einfach von vornherein klar. Also da stand auch nie irgendwas anderes.
Was hat dich da so fasziniert dran?
Ja, ich sag mal einfach dieses Produkt zu erstellen, vom Anfang bis zum Ende. Ne? Also wir haben unsere Steillagen direkt quasi vor der Tür. Ne? Die liegen 300 Meter vom Weingut entfernt, Luftlinie. Es ist alles so irgendwo in einem Kreislauf und dass man einfach ein Produkt, sag ich mal, erzeugt vom Anfang bis zum Ende, in unserem Fall bis zum Genuss vor Ort im Hotel und Restaurant von Markus und Nadja Fetz, der Bruder und Schwägerin vom Heinz-Uwe Fetz. Und das ist irgendwo, da wird einfach ein Schuh draus. Das ist ein geschlossener Kreis. Das ist ja faszinierend, finde ich, für mich bis heute.
Und
ja.
Da hast du als Schulkind auch schon geholfen? Oder wie muss ich das? Also wir kommen ja aus Rheinhessen, wir beide. Und bei uns, es gab ja extra noch im Herbst Schulferien, weil dann im November, liebe Leute, das wird man heute keinem Kind mehr zumuten. wir sind ja da wirklich auch groß geworden mit. Aber du bist freiwillig dann auch schon rüber und hast gesagt, hier, so, was kann ich denn machen? Oder?
Genau, also so ganz klassisch, sag ich mal, mittags, halb eins, gerade zu Hause, ja, Hausaufgaben gemacht, ne? Und dann, ich bin mal drüber. Ne?
Okay.
Und zum damaligen Zeitpunkt war wirklich aus meinem Kinderzimmer der Blick auf die Brennerei unverbaut. Ne? Also das war damals noch oben am Hotel quasi mit angeschlossen, ist dann später einfach mit einem Neubau ausgesiedelt worden. Und ja,
Lage.
Da ganz auch in der Herbstferien in der Lese mitgegangen. Ne? Klar, ich sag mal mit 7, 8, dann bist du da jetzt nicht unbedingt die größte Hilfe, aber trotzdem
dabei.
War ich mit dabei. Ne? Mhm. Und das ist ja klar, prägend auf jeden Fall. Ja.
Okay, also seit 2018 bist du also jetzt quasi mit Eigentümer im Weingut, die keine Nachfolge hatten oder?
Die haben eine Tochter, aber die hat sich anderweitig orientiert und
wie groß ist das Weingut?
Wir bewirtschaften 4 Hektar, also es ist sehr überschaubar, würde ich sagen, aber das ist eigentlich ganz klassisch für den Mittelrhein. Wir kaufen noch die ein oder anderen Moste beziehungsweise Trauben zu von Kollegen in der Umgebung, die was abzugeben haben, wenn die Qualität stimmt und mit unserer Philosophie übereinstimmt. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, aber da haben wir gute Partner und
Du hast vorhin gesagt, der Blick ging direkt auf die Steillagen, das heißt, die 4 Hektar sind auch alles Steillagen.
Genau, es sind alles Steillagen, ist mehr oder weniger arrondiert beisammen. Wir sind leider Gottes das letzte hauptberufliche Weingut in Dörscheid. Es hat also als meine deutlich größere Rolle gespielt, weil wir vorhin vom Rheingau hatten und von Lorschhausen, also von der Landesgrenze Hessen. Rheinland-Pfalz bis zur Roststeinkurve, die liegt vis-à-vis von Oberwesel, waren mal gut 280 Hektar Reben bepflanzt und da sind heute noch Kaubdörscheid, dürfen so 10, 15 Hektar vielleicht maximal.
Ach, du liebes bisschen. Okay. Also das ist ja 5%
ja.
Maximal.
Ja.
So,
also
mir ist noch was eingefallen, arrondiert. Das sollte man noch erklären, auf alle Fälle. Weil Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit Weinbau was zu tun haben, sag nur mal kurz, was ist denn
da? Genau, also arrondiert bedeutet, dass es eigentlich fast alles zusammenhängend ist. Unsere Weinberge umfassen 4 Hektar, die sind in 3 Lagen aufgeteilt. Das ist einmal der Kauber Backofen, der liegt am Hangfuß, kann man sich vorstellen, also relativ nah am Rhein, ist sehr, sehr warm. Und dann die Hauptlage in der Mitte ist der Dörscheider Wolfsnack.
Ich habe Wolfsnack
gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Wolfsnack.
Könnt man mit noch Werbetischen.
Genau, also der ein oder andere Besucher aus Fernost oder den USA, die sagen auch gerne mal den Wolfsnack.
What does it mean, Wolfsnack? Wolfsnack, Entschuldigung.
Genau, und dann ist die 3. Lage noch die Dörscheider Kupferflöz. Und obwohl sie so eng beieinander liegen, die 3 Lagen, sind sie doch von der Bodenformation, von der Ausrichtung sehr, sehr unterschiedlich.
Der Name Kupferflöz liegt ja schon ein bisschen nahe, dass da wahrscheinlich.
Genau. Da ist also, sag ich mal, eine ganz andere Bodenformation. Ja. Da ist sehr viel Quarzit mit Eisen durchsetzt. Also es sieht einfach rostfarben aus und auch eher dieser Name Kupfer oder dieses Kupferfarbene. Und Flöz ist bei uns eigentlich ein Begriff, es flözt was, also es läuft was. Es kann, sag ich mal, einmal durch Erosion entstehen, also durch Abspülung oder dass einfach Wasser permanent läuft und an diesem Knick, sage ich jetzt einfach mal, von der Lage Wolfsnack und Kupferflöz, da läuft wirklich ganzjährig Wasser aus dem Berg.
Also das ist natürlich gut für dich, oder? Wenn Wasser aus dem Berg läuft, dann sind die...
Genau, die Reben sind gut versorgt. Ja. Also gerade der Name Dörscheid, wie man schon vermuten kann, ist eigentlich ein sehr, sehr trockener Standort. Dörr im vorderen Teil des Namens und Scheid, weil wir an so einer Wetterscheide liegen. Also wir haben ganz oft, dass das Wetter klar von der anderen Rheinseite kommt und dann trifft es auf den Rhein und dann, ja, zieht's rein abwärts Richtung Koblenz-Boppard und die sind des Öfteren mal gesegnet, was den Niederschlag angeht.
Du hast erzählt, Steillage. Was heißt das denn? Was versteht man unter steil und wie sieht die Arbeit in so einer Steillage dann aus?
Immer noch mit sehr, sehr viel Handarbeit verbunden, das muss man ganz klar sagen. Es ist kulturschaffend, was wir da machen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Anbaufläche sehr, sehr stark zurückgegangen ist, weil der Arbeitsaufwand einfach deutlich höher ist, wie eben der Flachen in ja, beispielsweise Rheinhessen oder Pfalz oder im Rheingau zum Teil.
Also man ist limitiert mit den Maschinen. Auch.
Genau, man ist limitiert, man ist... klar hat sich da die letzten 20 Jahre technisch sehr, sehr viel verbessert, muss man ganz klar sagen. Das hat mit Sicherheit auch den Rückgang irgendwo etwas gebremst. Aber rein von der Handarbeit ist es einfach immer noch sehr, sehr viel aufwendiger. Ne? Wir haben keine Möglichkeiten, sage ich mal, die eine Reihe hochzufahren und die andere Reihe wieder runter. Ne? Wir fahren die Reihe runter und fahren die gleiche Reihe wieder hoch und das kostet einfach sehr, sehr viel Zeit. Die Technik ist auch nochmal deutlich spezieller wie in der Ebene und da entsprechend teurer. Und das ist klar.
Ist ja auch ein bisschen gefährlich.
Genau, ne? Das ist leider Gottes hat es immer wieder schwere Unfälle gegeben, auch mit Todesopfern. Das muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten. Man sollte nicht, gerade wenn man eine kleine Tochter zu Hause hat und eine Frau zu Hause hat, nicht zu viel Risiko irgendwo eingehen. Das
achtsam.
Ist klar. Ja. Achtsamkeit und mit Verstand bei der Arbeit sein, muss man ganz klar sagen. Ja.
Also wenn man, finde ich, wenn man da so am Anfang von so einer Reihe steht und da mal den Hang runter guckt, also...
Ja, das ist die Frage, wie steil.
Also wir haben tatsächlich Steigungen bis zu 55%. Ne? Ich finde es manchmal ganz lustig, teilweise habe ich Leute mit dabei, seien es jetzt irgendwie Freunde, Bekannte oder Kunden, mit denen ich natürlich auch raus in die Weinberge fahren und die sagen, mir wird ganz anders, ich kriege hier Höhenangst. Mhm. Und das ist für mich eigentlich gar nicht Höhenangst, sorry, um Wolkenkratzer kriege ich Höhenangst oder wenn ich irgendwo auf dem Dach stehe, sage ich mal, da, aber trotzdem wirkt es für teilweise wirklich für die Leute schon, ich will jetzt sagen, beängstigend, aber macht auf jeden Fall, man spürt den Respekt.
Genau.
Und Respekt. Das ist, glaube ich, ja, also ganz, ganz wichtig. Ne?
Beim Lesen muss man wahrscheinlich schon den Fuß an der Eimer stellen, sonst ist er weg, oder?
Genau. Ne? Also es ist so der Klassiker des Anfängers, der Eimer rollt die Reihe runter.
und zwar dann, wenn er gerade voll war.
Ja, genau. Ne?
Schade eigentlich.
Ist, ja. Der Klassiker, ganz klar.
Aber da sind wir schon bei der Rebe. Und meine Frage, die nächste wichtigste Rebsorte.
Klar, ganz logisch für den Rhein, für den Mittelrhein ist natürlich Riesling. Wir am ganzen Mittelrhein passt es eigentlich ganz gut auf unseren Betrieb. Es sind knapp 70% Riesling. Das ist die wichtigste Rebsorte für uns und auch für mich persönlich. Es ist mit Abstand die vielfältigste Rebsorte. Geht von trocken bis edelsüß. Wunderbare, feinherbe Rieslinge, halbtrockene Rieslinge. die leicht im Alkohol sind. Ich glaube, das kann fast sonst keine Rebsorte mit 10,5-11% Volumen.
Und so viel Geschmack.
Und so viel Geschmack und sowas Leichtes. Und du trinkst ein Glas, du trinkst eine Flasche und du bist, ich sag mal, wenn man Rest süß trinkt, danach ist man nüchterner wie vorher. Ne?
Das habe ich auch noch nicht gehört. Den merke ich
mir. Das ist, sag ich mal, für Riesling. Das geht einfach nur mit Riesling. Ne? Ja. Und ich glaube auch, sag ich mal, mit der Klimaveränderung, sag ich mal, ist der Riesling da, wird immer bekömmlicher. Ne? Die Säure wird tendenziell niedriger. Mhm. Ne? Und es gibt eine Menge hervorragende Winzer, die das umsetzen können und bekömmliche und tolle Rieslinge produzieren.
30%, was ist der Rest?
Teilt sich im Prinzip auf einem relativ großen Teil noch Spätburgunder.
Mhm.
Sind so ungefähr 15%. Und dann haben wir jetzt seit letztem Jahr einen ganz kleinen Teil Chardonnay. Mhm. Und dann noch ein bisschen Grauburgunder und Weißburgunder, klar.
Ja.
Genau.
Ja, traditionell, glaube ich, war am Mittelrhein auch der Obstbau mal relativ stark. Ihr habt als weiteres Standbein eine Brennerei. Gibt es da Zusammenhang und kannst du mal ein bisschen was erzählen?
Genau, also unser zweites Standbein ist die Brennerei. Wir haben da ein, ich glaube, einmaliges Sortiment an reinen Bränden, die weder gesüßt noch aufgesprittet noch aromatisiert sind. Mhm. Wir haben ganz viel Obst bei uns aus der Ecke. Spezialität, würde ich sagen, und das ist auch mein absoluter Favorit, sind die rote und die schwarze Wildkirsche. Der Kirschenanbau war im ganzen Tal mal sehr, sehr verbreitet, auch für viele Familien als zweites Standbein. Und diese Plantagen, nenne ich es jetzt einfach mal, waren eben auch in den Steilhängen und die werden im Prinzip nicht mehr bewirtschaftet. Ne? Und diese Wildkirschen, klar, haben sich vermehrt. Eine Kirsche vermehrt sich relativ schnell. Ne?
Ja.
Und wir haben jetzt gerade ganz klassisch, wenn man bei uns den Rheinsteig runtergeht, Richtung Kaub, ganz tolle alte Kirschen, die wir da wild pflücken. Und es gibt Brände, die
Und das sind dann wirklich diese kleinen.
Genau. Das ist mehr Stein als.
Aber von der Aromatik sind die ja hervorragend. Ja.
Also das ist super intensiv, ne? Durch den Stein löst sich quasi die Blausäure und die ist dafür verantwortlich, dass es einfach unglaublich nach Marzipan schmeckt. Und ich bin persönlich, mag ich überhaupt kein Marzipan pur, aber da in den Bränden ist das sowas von phänomenal. Das ist was ganz Wunderbares und extrem unverfehlt.
Hast du dann persönlich auch eine Brennlizenz oder hast du da
jemanden angestellt? Genau, wir haben ein Brennrecht und das ist quasi das Baby vom Herr Fetz, vom Heinz-Uwe Fetz und der ist quasi eins mit seinem Kessel.
Also das heißt, also du bist nicht für das Brennen verantwortlich, sondern das macht
der
Herr Fetz.
Ja.
Okay, cool, weil das ist ja schon auch eine heikle Sache mit dem Brennen, habe ich gehört. Ne? So als Brenner steht man ja immer so mit einem Bein im Gefängnis.
Ja, sagen wir mal so, es ist ein Paradebeispiel für deutsche Bürokratie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das ist alles händelbar, muss man ganz klar sagen. Ja,
ja da wird schon geguckt vom Zoll und. Ich habe selbst einen Schrebergarten und habe da auch teilweise.
Brennst du auch ein bisschen schwarz?
Nein, natürlich nicht. Ich habe es machen lassen, weil erstens mal kann ich es nicht und zweitens mal der Mann, der mir es gemacht hat, das ist einer der Top-Brenner bei uns. Und dann habe ich aber trotzdem über den Zoll eine Nummer bekommen, logischerweise. Und jedes Mal, wenn ich jetzt brennen möchte.
Stoffbesitzernummer.
Genau, Stoffbesitzernummer.
Ja. Du musst auch heute nachweisen, dass es diese Obstbäume auch wirklich in deinem Strebergarten gibt.
Oh, das hatte ich doch nicht. Ja, das aber das kann ich.
Wenn du das nächste Mal wieder brennst, wird das wahrscheinlich
breit,
auf dich
breit aufgestellt. Ja, aber gutes Essen, gute Getränke, da sind wir schon beim nächsten Thema. Du hast schon erwähnt, dass ihr direkt nebendran Hotel und Restaurant habt. Das sind der Bruder vom Mitinhaber. Wie wichtig ist denn das Thema Gastronomie und Touristen für euch da auch am Mittelrhein?
Das ist natürlich für uns absolut wichtig. Ne? Es dürfte einfach noch mehr sein in der ganzen Region, würde ich jetzt einfach mal ganz klar sagen. Es könnte noch mehr Restaurants und mehr Hotels geben. Mhm. Es wird ja immer davon gesprochen, dass ein gewisser Bettenmangel am Mittelrhein herrscht. Und wir sind natürlich da, oder ich auch persönlich bin absolut froh, dass da mit dem Hotel Fetz wir da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also wir haben etwas über 60 Betten. Ja, ne? Genau. Und
Ist schon eine Hausnummer.
Genau, ne? Wie gesagt, wir liegen in Dörscheid. Ich sage immer, das hast du, glaube ich, auch selbst gemerkt, René, ne? Wer nach Dörscheid kommt, der hat sich entweder verfahren oder er wollte halt nach Dörscheid.
Nein, es ist schon sehr abenteuerlich. Es ist auch sehr steil und wir kamen ja in der Winterzeit und da habe ich schon gedacht, uiuiui, hoffentlich ist da geräumt. Aber ihr seid Profis am Mittelrhein, da war geräumt.
Ja.
Aber in Dörscheid habe ich dann schon mich gewundert und habe gedacht, hui, wenn wir hinten raus, ich bin ja erstmal unwissenderweise bei euch jetzt nicht links abgebogen, sondern gerade ausgefahren.
Ja.
Also da war schon ein bisschen Material auf der Straße und sowas, ja.
Ja.
Und ich habe natürlich, nachdem wir dann dich besucht haben, also meine Frau und ich, haben wir natürlich auch das Angebot genutzt und waren noch nett essen.
Ja.
Ja. Und alleine der Blick aus dem Restaurant in das Rheintal, das ist ja gigantisch.
Ja. Ja.
Also wir kommen im Sommer gerne mal, weil man da auf der Terrasse dann auch schön sitzen kann. Also Leute, kann ich euch nur empfehlen, ja, wenn ihr kommt und die Weine genießen wollt, ihr habt gleich ein Angebot, es gibt auch leckeres Essen.
Und wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat, kann man auch noch übernachten.
Und noch schön laufen gehen oder zur Lorelei oder am Mittelrhein gibt es ja vieles, so, genau, was man machen kann.
Also wir sind ganz oft, sag ich mal, Ausgangspunkt klar für Wanderungen. Mhm. Der Rheinsteig läuft direkt am Ort vorbei, mhm, ne? Ist Teil der Königsetappe, ne? Und ja, es ist, glaube ich, immer ein... Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, muss man ganz klar sagen.
Ich merke schon, du bist sehr verliebt in deine eigene Landschaft.
Ja, also es ist,
komme
ich
denke,
das war, sag ich mal, auch früher immer so, wenn ich von der Saar dann heimgefahren bin und du stehst in Kaub auf der Fähre und denkst dann, es ist, ja, die Saar ist auch schön, die Mosel ist auch wunderschön, um Gottes Willen, aber ja, jeder, der ein bisschen was für Heimat übrig hat, der weiß, dass es daheim am schönsten ist, ne? Und das ist, muss ich immer wieder feststellen, ja.
Ja, trotz Restaurant, verkauft ihr aber offensichtlich nicht alles direkt vor Ort, weil der René mir erzählt hat, ihr beschickt quasi im Alleingang auch noch einen Wochenmarkt in Dortmund. Sehr spannend, weil
ja, fand ich
bei
auch.
Dortmund, da denke ich ja jetzt nicht als allererstes an Weinliebhaber, sondern eher an Biertrinker. War da nichts mal mit der längsten Theke, ist die nicht auch in Dortmund?
Export, denkt man erstmal, oder? Also nicht Export, sondern Bierexport sozusagen, ja.
Wie habt ihr das denn geschafft, die Biertrinker da vor Ort zu überzeugen?
Ah, ich glaube, wir müssen da gar keine Biertrinker, sagen wir mal, überzeugen. Also klar, wir waren auch überrascht, was es im Prinzip die letzten ein, zwei Jahre, sag ich mal, für einen Erfolg angenommen hat. Wir sind natürlich da absolut froh drum, aber ich glaube, es ist genau das, was die Leute wollen. Ja, also die wollen unkompliziert im Alltag ein gutes Glas Wein trinken und ja, ich glaube, da gehe ich einfach mal von aus, dass wir das ganz gut hinbekommen und wir arbeiten da mit einer Familie zusammen, die auch ihren Ursprung teilweise eben am Mittelrhein in St. Goarshausen hat und das ist ein wunderbares Verhältnis, freundschaftlich und ja, die schenken unsere Weine, Glas und Flaschenweise auf dem Wochenmarkt mitten in Dortmund auf dem Hansaplatz.
Ah, das wäre meine Frage gewesen, wenn die Dortmunder kommen wollen, Hansaplatz heißt.
Genau, genau.
Und das sind ab 11, nee, Quatsch, der Markt fängt viel früher, 7 Uhr oder was?
Genau, also ist erstmal, der Weinstand macht, lass mich nicht lügen, ich glaube um 9 Uhr auf, ne? Und geht dann wirklich bis 3 Uhr, dann wird die letzte Runde ausgeläutet und ausgerufen und dann gibt's auch nichts mehr, ne? Aber es ist, ich war letztes Jahr mit meiner Tochter, mit meiner Frau Ende Juni da und es war wirklich, ja, wie man sich's vorstellen, also besser kann's nicht laufen. Es waren junge Leute, es war ein ganz junges Publikum, ich bin Mitte 30, da waren Mädels dabei, die waren noch 10 Jahre jünger, die, ja, wir sind mehr oder weniger jeden Samstag hier, so ab 10:30 und, ja, es ist, anfangs war klar, da waren die Leute auch teilweise ein bisschen skeptisch, auch die anderen Marktbetreiber, soll das ja nicht, der Genuss soll im Vordergrund stehen, muss man ganz klar sagen.
Und keine Probleme machen, ja.
Genau, ne? Und
wäre auch schlecht für euch.
Genau, also, ja, absolut, ne? Und jetzt ist wirklich so der Tenor und die Stimmung, hey, es sind viel mehr Leute da auf dem Wochenmarkt, das wird super angenommen. Ja. Da ist auch ganz viel ja, Essensstände, sag ich mal, wo direkt verzehrt werden kann, aber natürlich auch ganz tolle Markthändler, sag ich mal, die Blumen verkaufen, ihre bäuerlichen Produkte verkaufen mit super Fleisch, mit super Käse und das ist wirklich
schön.
So, und nächstes Ziel, VIP-Lounge, BVB?
Ich muss immer sagen, wenn der BVB, wie war das? Ich glaube, wenn der BVB das Abendspiel samstags in der Bundesliga hat, dann läuft es auf dem Markt, sag ich mal, auch nochmal besonders gut. Also auch nicht alle BVB-Fans oder generell Fußballfans sind dem Bier,
Trinker.
Ja, sind nicht nur Biertrinker, ja. Ja.
Ja, deine Motivation als Winzer zu arbeiten, die nährt sich ja aus einigen Gründen. Und wichtig ist dir dabei der Grund, auch Erhalt der Kulturlandschaft. Also man hat ja schon gemerkt, wie heimatliebend du bist. Aber das war auch nochmal so ein klares Statement von dir, Kulturlandschaft. Vielleicht sagst du da noch zwei Teiltakte und auch nochmal so zu der grundsätzlichen Motivation, weil du ja noch so ein paar Ideen hast.
Genau, also ich merke es eigentlich fast jedes Mal, wenn ich im Weinberg stehe. Ne? Ich habe gesagt, wir haben gut 4 Hektar Rebfläche, das ist sehr überschaubar, muss ganz klar sagen. Und wir haben im Hang ganz viele Weinberge, die offen gelassen wurden. Mhm. Ja, das heißt sogenannte Trieschen, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Mhm. Und da arbeiten wir uns so ein bisschen dran ab, an diese Flächen ranzukommen und zum Teil wieder zu bepflanzen, weil man muss ganz klar sagen, wenn bei uns am Mittelrhein oder generell in Steillagen, ob sie im Rheingau sind, an der Mosel sind oder wo auch immer, wenn eine Fläche aufgelassen wird oder nicht mehr bewirtschaftet wird, dann ist sie weg. Die kommt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr wieder, die wird nicht mehr neu bepflanzt und bei uns ist Wein oder nichts. Ne? Also heißt, wenn keine Reben im Hang stehen, dann steht da eben nichts, dann verbuscht die Landschaft. Das ist irgendwo eine Motivation. Ich glaube, das reißt nie ab. Und gerade diese Kulturlandschaft, wie sie vor 120 Jahren von Dichtern und Denkern beschrieben worden ist, das ist das, was wir heute erhalten müssen. Und die Leute kommen wegen des Weins. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor einfach auch für den Tourismus. Und
auch wirtschaftlich, grundsätzlich für die Leute.
Genau. Ne?
Ja, also wenn niemand mehr kommt.
Man kann sich das gar nicht vorstellen. Sag ich mal, früher, in jeder Familie hat irgendwie jemand noch einen kleinen Weinberg gemacht, sei es für den Eigenverbrauch gewesen oder sei es für zum Abliefern an den nächstgrößeren. Und das gibt's im Prinzip einfach nicht mehr. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und vor 50 Jahren war ein so großes Interesse an den Weinbergen. Und heute interessiert es auf gut Deutsch gesagt kein Mensch mehr. Teilweise bin ich erschrocken, wenn die Leute aus dem Nachbarort, die da geboren sind und sagen, ich weiß gar nicht, wo in Dörscher die Weinberge sind. Und das ist, es motiviert einfach die Leute zu überzeugen, glaube ich, mit unseren Weinen und mit unserer Arbeit und mit unserer Tatkraft, dass wir da was erhalten, was unglaublich wichtig ist.
Und ihr nehmt diese Trieschen und bepflanzt die wieder mit Weinbergen oder geht's da auch in andere Richtungen,
dass
es dann Streuobstwiesen werden oder so?
Genau, also wir, das merke ich auch jedes Mal, wir machen eben auch viel Arbeit, die wir teilweise vielleicht nicht honoriert bekommen, aber das sind eben auch diese Offenhaltung von Flächen, wo keine Weinreben mehr stehen. Aber das ist einmal, sag ich mal, einfach um die Vegetation etwas zu unterdrücken. Ne? Es setzen sich ganz viele Brombeerhecken und sowas durch und das muss einfach einmal im Jahr oder mal mindestens alle 2 Jahre irgendwo ein bisschen zurückgehalten werden. Wir arbeiten da mittlerweile auch ganz eng mit Naturschutzbehörden, mit dem Biotopbetreuern, sind froh, dass wir einmal im Jahr Besuch von einem Schäfer aus dem Tal bekommen, der mit zwischen 500 und 600 Schafen dann bei uns in den Weinbergen weidet. Und das ist immer,
ist ja auch ein bisschen Spektakel, oder?
Es ist einmal ein bisschen Spektakel.
Düngung?
Freue ich mich immer. Ich habe auch ein super Verhältnis da zu dem Schäfer. Bin da absolut froh, dass der kommt. Aber da muss man natürlich auch sehen, ist jetzt auch, glaube knapp 60, war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Kann man nur hoffen, dass der noch kommt, weil der hält eben mit dieser Schafsweide in erster Linie die Dörscheider Heide frei und weidet eben zwischenzeitlich dann auch noch in diesen offengelassenen Weinbergen direkt in unserer Nachbarschaft.
Warum ist das denn so wichtig, dass das offen gehalten wird?
Einmal klar, das Landschaftsbild, ne, was da entsteht. Da sind eben auch ganz, ganz viele Trockenmauern, wo ganz viele Eidechsen, Schmetterlinge sich wohlfühlen. Also wir haben eine unglaublich hohe Artenvielfalt. Und klar, ist auch für uns wichtig, sage ich mal, dass die Flächen offen gehalten werden, weil die Wege offen gehalten werden, weil wir sonst teilweise Probleme mit Wild bekommen.
Schädlinge grundsätzlich.
Schädlinge, genau, das wollte ich gerade ansprechen, dass wir mit diesen Trieschen halt wirklich da das Problem haben, an die Flächen ranzukommen. Das ist mit dem Eigentümer nicht ganz so einfach. Und klar, eine Rebkrankheit oder ein Schädling, der macht nicht an der Grundstücksgrenze Halt.
Ja.
Ne? Und das ist für uns ein dickes Brett, was wir da, glaube ich, gerade bohren.
Gab es da nicht auch mal ein Projekt mit Mittelrheinziegen?
Genau.
Weil ich, wir haben in Rheinhessen einen Metzger, der eine Kooperation hat. Also der nimmt Tiere ab und vermarktet die halt auch bei uns in Rheinhessen. Fand das von der Idee her, vielleicht kannst du da noch zwei Takte.
Genau, also wir haben ganz viele Flächen, sag ich mal, die von Ziegen beweidet werden. Wir haben ja relativ viele eben auch noch so kleine Terrassen und die sieht man überall. Also an der Lorelei weiß ich, dass da immer welche stehen. Ja, unterhalb der Dürrscheider Weinberge stehen auch ab und zu mal welche. Ist da manchmal vielleicht ein Zaun kaputt und dann stehen sie im Weinberg. Das ist dann meistens ein bisschen suboptimal.
Ja, passiert auch.
Wie gesagt, dieser Besuch des Schäfers mit dieser großen Schafsherde, das ist schon... Das ist wirklich Gold wert. Also das ist auch, da bin ich wirklich sehr froh drum.
Also ich finde es hochspannend, dass man halt als Winzer auch
diesen Weitblick
diese
hat.
Ehrenamtliche das Arbeit ja, das, auch leistet. Und ja, ja genau, und diesen Gesamtblick ja.
Man muss wirklich
hat nicht
das Gesamte, es bringt nichts, sag ich mal, wenn wir da unsere Weinberge bewirtschaften und rundherum, sag ich mal, ich will nicht sagen, geht die Welt unter, aber ja, ich weiß nicht, wo ich die Tage jetzt mit der Motorsense da rumgekrächzt bin. Ja, nein, anscheinend hält mich dafür bekloppt, aber andererseits, wenn ich da jetzt nichts mache, dann ja, wächst es mir irgendwann in den Weinberg rein, ne? Und das ist, ja, das ist Teil unserer Arbeit. Das sehe ich auch ganz.
Ich fand es total spannend, dass du gesagt hast, das ist ja etwas, was die Kulturlandschaft auch erhält. Und Achtung, Artenschutz. Also wenn ihr das nicht niedrig haltet, auch gerade in der Heide, dann werden Populationen an Pflanzen und an Tieren verschwinden.
Genau.
Weil wenn die Brombeerhecke drüber ist, gibt es keinen Lebensraum mehr für einen Falder oder sowas, ja.
Genau.
Also das darf man nie vergessen.
Ja.
So.
Ja, und das ist ich sage immer, das ist unser Punkt vielleicht auch einfach, ne? Wir sprechen ja oft auch in der Landwirtschaft, sage ich mal, von gewisser Weise Monokulturen und das ist im Prinzip bei uns überhaupt nicht der Fall. Ne? Also wir haben teilweise so schroffe Ecken, wo der pure Fels rauskommt. Da kann ich auch keine Rebe anpflanzen, sage ich jetzt einfach mal. Das sieht man ganz oft in den Kurven. Ne, weiß man genau, okay, die haben damals die Flurbereinigung genau hier eine Kurve hingemacht, weil hier der pure Fels rausguckt. Ne, was, da kannst du keinen Weinberg hinmachen, aber da ist eine Vegetationsvielfalt, ne, an, ja, an Dornen, an Kirschen, die dann trotzdem da auf völlig kargen Fels wachsen, wo du dich manchmal fragst, ja, wie funktioniert das? Ne? Und ja, das als Gesamtes betrachten, das ist ganz, ganz wichtig und macht irgendwie auch Spaß, muss ich auch ganz klar sagen. Also ich sage immer, die Motorsense, das ist der Fan des kleinen Steillagenwinzers.
Ja, um noch ein bisschen Personality von dir mitzubekommen, wir fragen unsere Gäste, die so ein feines Züngelchen haben, auch gerne mal, an welchen großen Weinen erinnerst du dich gerne oder immer, wo du gesagt hast, also das war ein tolles Erlebnis?
Oh, da gibt's viele. Ad hoc würde mir da einfallen, eine 97er Auslese von der Saar, vom Weingut Egon Müller, die ich mit einem guten Freund aus der Pfalz getrunken habe zu meinem Geburtstag.
Egon Müller war heute schon mal.
War heute schon mal echt.
Ja, tatsächlich. Also wir haben vorhin schon mal ein bisschen gefachsimpelt und der Name ist heute schon ein paar Mal gefallen. 97er, das ist.
Genau, das war also schon.
Also auch gerne was Gereiftes.
Gerne gereift, ne? Das ist ganz klar. Aber auch, um mal im Tal zu bleiben, habe ich eine ganz tolle Trockenbeeren-Auslese von Florian Weingart verkostigen dürfen, die er mir mal geschenkt hat. Mhm. Und das war natürlich auch ja, prägend. Und das kann man sich absolut in allen Belangen sowas dann als Vorbild nehmen, in der Philosophie auch. Und ja, sowas bleibt hängen. Ja. Aber man muss auch sagen, sag ich mal, an der Saar bei Romani Bunditschanski gab es des Öfteren mal
Material.
Ja, lassen wir mal so stehen. Ja, ja,
ich glaube, ich sehe es ja ab und zu auch in Instagram. Da wird schon ganz gut gekocht und auch gegessen.
Genau.
Ja, das
genau,
muss
genau. Und das ist auch immer, muss man sich mehr, sag ich mal, so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Gutes Essen und guter Wein, das passt zusammen. Das ist ganz, ganz
ist
wichtig und manchmal ist
miteinander verbunden. Ja.
Genau, also ja.
Ja, unsere zweite Frage, die wir immer gerne stellen, ist die nach der Lieblingsrebsorte und ich
brauchen wir nicht fragen,
fürchte, das haben wir schon beantwortet.
Ja, ich glaube, dass da
Riesling.
Da geht halt nichts drüber. Ne?
Genau.
Ja, und du warst ja schon auch ein bisschen unterwegs, aber gibt es noch eine Weinbauregion in Ausland, wo du sagst, ey, da muss ich auf alle Fälle, da würde ich gerne noch mal hin, da war ich noch nie und würde mich mal interessieren?
Das Bordeaux würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Mhm. Waren wir vor 4-5 Jahren eigentlich schon mal so mehr oder weniger auf dem Weg hin, aber es war unglaublich heiß. Und unsere alte Hündin war nicht mal so amused, noch einige Kilometer hinter uns zu legen, weshalb wir es da damals dann nur in Anführungszeichen ein bisschen an die Loire geschafft haben. Aber das war auch, phänomenal. Ja.
Tolle Landschaft auch ganz mit tolle den Schlössern Landschaft, und so.
Also. Fantastische Weine, das war schon sehr, sehr lecker. Wenn ich heute manchmal nochmal so zurückdenken würde, keine Ahnung, wenn man noch ein bisschen jünger wäre, dann sollte man einfach, glaube ich, noch öfters die Betriebe wechseln und einfach in verschiedenen Betrieben
noch mehr
arbeiten.
Gucken.
Ja. Mhm. Also jeder junge Winzer oder Weinbaustudent, der das wird, der kann sich das, sollte sich das auf jeden Fall vornehmen.
Aber schon gut unterwegs.
Genau, ne? Also man hat immer die Möglichkeit, sag ich mal, als Winzer in die Betriebe reinzugucken. Es gibt so selten, dass da jemand sagt, ja, nee.
Das ist zum Glück heute nicht mehr so wie früher, sondern heute ist es sehr offen.
Genau, also auch bei
auch
uns
die großen Häuser.
Genau, also auch bei uns am Mittelrhein ist das, haben wir einen sehr guten Zusammenhalt und es wird von Mal zu Mal besser, habe ich das Gefühl. Also da ist keiner mehr, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht, weil wir sind so wenige, es bringt im Endeffekt nichts und das ist
Da funktioniert inzwischen schon auch das Prinzip, zusammen erreicht man einfach auch
definitiv
mehr.
Definitiv. Ne? Und es ist, sag ich mal, konkurrenzbelebt, das Geschäft, das muss man ganz klar sagen. Und wir hatten ganz am Anfang, habt ihr gesagt, es sind jetzt noch so 460 Hektar Rebfläche am Mittelrhein übrig. Ne? Das waren mal über 2000 Hektar, das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn.
Also es war jedes Seitental, bis teilweise bis weit in den Hunsrück rein gefühlt, mit Reben bestockt. Und
Aber Thema Praktikanten? Also wenn jetzt Leute zuhören, die können sich bei dir melden, oder wie?
Ja, würde ich mal sagen. Also ich darf ausbilden, ich gebe mein Wissen gerne weiter. Mhm. Ich glaube, mittlerweile wäre ich bereit dafür, sagen wir mal so.
Ja, sehr gut. Also, ihr habt es gehört, wer Lust hat, mal steil zu gehen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann los geht's.
Fitnesstraining inklusive.
Ja, Christian, du hast uns natürlich heute einen Riesling mitgebracht. Aus Kaub, und bei Kaub denkt man an Blücher, da steht sehr prominent seine Büste. Und danach denke ich an Frau Blücher, besser gesagt Blucher. Leute meines Alters werden es kennen, Frankenstein Junior Mel Brooks ist legendär.
René, du schweifst mal wieder ab. Der Film ist von 1974.
Ja, aber deswegen immer noch lustig. Quasi Guckempfehlung von mir. Aber wir wollen dem alten Blücher nicht Unrecht tun. Ihn und Kaub verbindet die Rheinüberquerung am Silvestertag 1813. 50.000 Mann, 15.000 Pferde überquerten den Rhein damals, um die Franzosen zu vertreiben. Ein Husarenstück und quasi der Anfang vom Ende Napoleons und des Rheinbunds.
Alles klar, super, danke. Kleiner geschichtlicher Exkurs.
Pädagogischer Anspruch.
Nein, super spannend, weiß ja auch nicht jeder. Und tatsächlich ist das ja auch mal schön, das mal wieder aufzufrischen, sowas. Ne?
Genau.
Aber zurück zum Wein. Ausbau des Weines ist total ungewöhnlich, merkt man schon, wenn man reinriecht. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da machst.
Erstmal, was wir haben. Wir haben 24er Riesling Kaub trocken. Christian, das ist dein Baby. Haben wir?
Genau, ist, wie der Name schon sagt, ein Ortswein aus Kaub. Unsere Weinberge, muss man sich so vorstellen, dass sie quasi vis-à-vis, also gegenüber von Oberwesel im Rheinhang liegen und die Gemarkungsgrenzen verlaufen ähnlich der Höhenlinien. Heißt also, die Weinberge, die sehr weit unten liegen, gehören tatsächlich zu Kauber Gemarkung. Kaub, die kleine Stadt unten am Rhein. René hat es eben schon erwähnt, historisch eine ganz, ganz wichtige Stadt. Heute noch ein wunderbares Blücher-Museum, auch sehr zu empfehlen. Natürlich die Pfalz Grafenstein, die mitten auf dem Rhein thront, die ehemalige Zollburg. Und 2024 auch ein sehr anspruchsvoller Jahrgang mit der Hypothek der extremen Fröste Mitte, Ende April, die leider Gottes auch uns und viele Kollegen am Mittelrhein hart getroffen haben, dass wir da gerade in den oberen Lagen wenig bis leider gar nichts ernten konnten.
Okay, ne? Da ist die Natur.
So ist die Natur, genau. Aber umso fantastischere Trauben haben wir eben quasi unten am Hangfuß eben in den Graubeerparzellen geerntet. Mit eigentlich unsere steilste Parzelle, ist jetzt gut oder knapp 20 Jahre alt und ist eine sehr, sehr warme Lage, dadurch, dass sie sehr nah eben am Fluss liegt. Das ist quasi ein Wärmespeicher.
Wir hatten vorhin schon Backofen.
Genau, ne? Hat nichts mit dem Küchengerät zu tun. Der Name ist also deutlich älter, aber es sind quasi übrig gebliebene Häuschen oder ja, so Trockensteinmauer oder aus Trockensteinmauern Häuser übrig, die in die Gemäuer integriert sind. Und da ist damals eben auch gebacken worden.
Das wenn war die so Leute, als Schutz für die
Leute. Genau, genau. Wenn die Leute quasi den ganzen Tag im Weinberg waren. Und
dann haben die tatsächlich da auch gekocht.
Ja, was heißt gekocht? Sie haben sich aufgewärmt, ne? Und
Penge warm gemacht, sagt man bei uns in Rheinhessen.
Genau, eine sehr anspruchsvolle Lage auf jeden Fall, sehr, sehr warm. Und ja, der Ausbau ist zu 50% im Akazienholzfass, im 500-Liter-Fass. Und
ungewöhnlich, gell?
Ja, was ist denn jetzt so der Unterschied zum Eichenfass?
Es ist noch etwas neutraler, würde ich sagen. Es ist etwas grobporiger und es bringt nochmal eine andere Frische, glaube ich, einfach mit. Und
aber das ist ein großes Fass?
500
oder?
Liter, okay. Ja. Ja, durch die relativ kleine Betriebsgröße haben wir nicht allzu große Fässer, aber so mit diesem Maß von 500 Liter, da fahren wir ganz gut.
Fachbegriff ist Tonneau.
Genau. Ansonsten spontan vergoren, recht spät im Jahr gefüllt, heißt also Juni 25. So lange lassen wir sie dann auf der Feinhefe liegen, filtrieren sie kurz vor der Füllung und unglaublich zugänglich schon. Lässt sich, glaube ich, sehr, sehr gut trinken.
Drinkig, sagt man heute.
Ja, das war, also es ist ganz typisch 24. Mhm. Die Weine waren einfach direkt präsent. Ein ganz toller Jahrgang, wo es eben nicht erfroren ist. Und ganz ausgewogene Säure. Also ein bisschen Riesling der Zukunft.
Ne? Farbe ist natürlich auch spektakulär, finde ich. Da sieht man halt schon, dass man auch ein bisschen Holz hat. Ja,
genau.
Und ist das grundsätzlich dein Stil, dass du deine Weine ins Fass legst, ins Holzfass legst?
Genau, also jetzt hier mit dem 25er-Jahrgang tatsächlich nochmal ein bisschen mehr. Gerade die Rieslinge ab Ortswein versuchen wir immer möglichst spät zu füllen. Heißt auch, dass wir dann ab und zu mal vielleicht keinen Wein haben, genau, von dem Ortswein. Aber
Was ist die Idee dahinter, das ins Holzfass zu legen?
Genau, sagt man, der Wein hat einfach immer noch Kontakt mit Sauerstoff, wird dadurch runder, gefälliger und ist einfach noch viel besser lagerfähig. Und das schmecken die Leute einfach auch. Ne? Also wir machen das bei den Gutsweinen genauso, dann anteilmäßig etwas weniger Holz. Füllen wir gegebenenfalls manchmal auch ein bisschen früher. Aber versuchen wir trotzdem immer eher, sag ich mal, im Sommer die Weine zu füllen, damit sie einfach ein langes Hefelager haben und die Weine gefälliger, runder, schmelziger werden. Das ist ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
Und auf Lebensdauer gemacht sind. Also genau. Das heißt, den wird man in 10 Jahren auch noch lecker trinken.
Immer noch super trinken können. Also wir hatten jetzt hier kurz vor Weihnachten, hatte ich mit dem Junior vom Hotel oben, hat mir ein 2018er Gutsriesling von uns aufgemacht. So der erste Jahrgang von mir in dem Hause. Und das war super, das stand noch so super da. Und da habe ich mir gedacht, oh schade, so 1000 Flaschen davon hättest du, das wäre
sie alle, die Babys loslassen müssen. Aber hier, Sensorikerin, ich kenne keine bessere Sensorikerin in Rheinhessen. Ich nehme immer ein Beispiel an dir, du bist da immer ganz weit vorne. So, was hast du denn in der Nase, Christine?
Ja, man riecht schon so ein bisschen das Holz, das hat man schon natürlich auch direkt in der Nase, aber... Der ist natürlich sehr, sehr würzig, nicht so diese vordergründige Frucht, die man sonst ja eher beim Riesling oft mal hat. Ne? Gerade so, sag ich mal, in den Ortsweinen.
Wenn sie jung sind, vor allem.
Ja, da ist das ja schon auch gewollt, ne? Ist ja auch eigentlich schöne Sache, aber hier eher würzig, ein bisschen nussig.
Ja, Nuss habe ich immer bei spontan vergorenen, erkenne ich die oft so ein bisschen an dem Nusston. Und was ich auch habe, ist so ein bisschen Grapefrucht oder irgendwas Zitrisches. Ja, und er ist natürlich auch in der Nase schon, finde ich, extrem mineralisch.
Ja, er hat schon fast so eine, so ein bisschen Meeresbrise, ne?
Ja, genau.
Hat man so in der Nase.
Und sehr adstringierend. Also Leute, wenn einem so der Saft in die Backen läuft, das ist bei dem schon so. Und am Mund, Christian, was sagst du?
Klar, super cremig.
Cremig, stimmt.
Das ist, trocknet es, aber dadurch wirkt es trotzdem ein bisschen trockener durch dieses Adstringierende. Und ich glaube, passt hier gerade was haben wir, 13 Uhr Ortszeit.
Pass gut, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja, kann man so den Nachmittag mal mit einläuten. Ja.
Schöne Krip.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man den mal dann mal runtergeschluckt hat, also das bleibt im Mund.
Ganz
ne?
schön
also,
der Lachhall. Jetzt, ja. Ja. Und ich habe mir mal überlegt, ich koche ja sehr gerne.
Und sehr gut.
Ja, danke. und ich hätte da richtig Lust zu, so jetzt im Frühling so ein Spargelrisotto und so ein Stückchen Seeteufel drauf oder sowas und so ein bisschen was Aufgeschäumtes, eine schöne Soße noch dazu, was Helles und sowas.
Wann soll man kommen?
Ja, das, also da hätte ich, ist mir direkt eingefallen, als ich ihn das erste Mal probiert habe. Meeresbrise passte ja dann auch ganz schön. Und Werte 12,5 Alkohol. Restzucker, hattest du mir gesagt?
Ich glaube, was hat er? 6,8, 7, irgendwie so.
Genau. So.
Aber das sind, ich sag mal, das sind Zahlen manchmal.
Ja, aber die Hartsche süße Säure-Regel, die besagt ja, also wenn ich Weine bekomme, wo Säure und Süße so ein bisschen in der Waage sind, die Hartsche süße Säure-Regel, dann wird nicht geleert, aber in Geisenheim, irgendwann kommt es so weit, dass ich das noch leere. Dann weiß ich schon, und das trifft mir oft bei Technikern. Also bei Weinbautechnikern hat man eher dieses harmonische, ausgewogene. Hartsche süße Säure-Regel ist ja bestimmt toll drin. Und Preis, man glaubt es kaum.
Ja, 10,50 Euro. Ne?
Also, das ist aber also geschmeidig, der Preis.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also das macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude und du hast einen extrem qualitativ hochwertigen Wein für überschaubare Preis. Hast du, Christian? Super.
Ja, 1A. Das macht Spaß. Gut, das ist jetzt doch ein schönes Schlusswort für unseren Folge heute und das fand ich super gut, dass wir mal am Mittelrhein waren. Da habe ich jetzt echt nochmal Lust gekriegt, da echt mal hinzufahren.
Ja, unbedingt. Also es ist immer wieder eine Reise wert. Mittelrhein gibt es viel zu entdecken. Der Christian hat schon ein bisschen gesagt, die Kombi, Fluss, Wandergebiet, Landschaft, Kulinarik, ist einfach wunderbar. Ist eigentlich auch perfekt für so einen Wochenendtrip oder auch selbst für einen Tagesausflug, weil ihr seid ja relativ dicht dran. Die Autobahnen laufen doch relativ gut an euch vorbei. Also kann man schon als Ausflugstipp immer unterschreiben.
Selbst mit Kindern wird das nicht so schnell langweilig. Kann man mal so eine Burg besuchen. Also ist schon
ja, und
ein gutes Ziel.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wir waren früher mit den Kindern, unseren Kindern auch oft unterwegs und auch gerade am Mittelrhein. Gerade die Burgen haben schön und für uns Erwachsene war es natürlich schön, dass man irgendwie auch noch mal ein bisschen gucken konnte bei Winzern und Gastronomen und sowas. Und das Angebot wird deutlich aufgerüstet. Ich spoiler jetzt mal so ein bisschen, weil 2029 wird die Bundesgartenschau im UNESCO-Welterbe Oberes Mitteltal gefeiert, von Bingen nach Rüdesheim oder bis Rüdesheim. Falsch gesagt, von Bingen-Rüdesheim bis nach Koblenz ist das ausgerichtet.
Genau, und dann wird es von April bis Oktober in 2029 8 Themenparks geben, in der ganzen Region verteilt. Ja, so quasi blühende Landschaften am Mittelrhein.
Genau, eine Gemeinschaftsaktion der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen. Die investieren auch zusammen mit den Kommunen natürlich. Sage und schreibe, 128 Millionen werden da in die Hand genommen. Hinzu kommen noch die Einnahmen von dem Ticketverkauf.
Das klingt nach einem richtigen Schub für die Region, der da kommen wird in dem Jahr, denke ich mal. Ja, dann sind wir am Ende für heute. Mit großer Empfehlung, an den Mittelrhein zu fahren und vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, denn dann haben wir auch wieder ein tolles Thema. Wir gehen quasi an die Mosel und beschäftigen uns ein bisschen mit dem Thema Wein, Kirche und Kellergeheimnisse und haben einen tollen Gast von den bischöflichen Weingütern in Trier, nämlich die Gutsdirektorin, Güterdirektorin Julia Lübcke wird uns da besuchen.
Sehr schön, ich freue mich. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@rhein-zeitung.net.
Einfach eure Fragen schicken, eure Vorschläge schicken. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Christian, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Sehr gern. Hat unglaublich Spaß gemacht. Und
uns auch.
Bis bald am Mittelrhein.
Unbedingt. Ja, unbedingt. Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.